Bayern 2. Shalom.
Freitag, der 4. April 2025 oder jüdisch gesehen Yom Shishi, der 6. Nissan 5785. So sagen wir wieder, mir seinen du. Willkommen und Baruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Einer der wenigen, einer der ganz wenigen, einer, der seine Stimme erhoben hat gegen die Verfolgung und Ermordung unserer Eltern und Großeltern. Am kommenden Mittwoch ist es genau 80 Jahre her. Am 9. April 1945 hängen die Nazis den evangelischen Pfarrer und Theologen Dietrich Bonhoeffer auf dem Gelände des Konzentrationslagers Flossenbürg in der Oberpfalz. Der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer wird heute ausgerechnet in rechten Kreisen vereinnahmt, wie in den USA. Da vergleichen sich glatt radikale Christen mit Bonhoeffer. Und auch die Ultrarechten, die Donald Trump unterstützen und am 6. Januar 2021 in Washington das Kapitol gestürmt haben. Gegen diese Vereinnahmung wehrt sich Bonhoeffers Familie in einem offenen Brief. Sie warnt vor einem Missbrauch von Bonhoeffers Vermächtnis. Unser Shalom-Reporter Simon Berninger wirft jetzt für uns einen Blick auf das Leben und auf das Wirken von Dietrich Bonhoeffer und wird uns erklären, warum Bonhoeffer so gar nicht in die rechte Ecke passt.
April 1933. Die Nationalsozialisten haben gerade das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verabschiedet. Es enthält den sogenannten Arierparagraph, mit dem Menschen jüdischer Abstammung aus dem Beamtentum ausscheiden. Kurz darauf hält der Berliner Pfarrer Dietrich Bonhoeffer einigen Berufskollegen einen Vortrag. Der Titel: Die Kirche vor der Judenfrage. Darin sagt der damals noch weithin unbekannte evangelische Geistliche: Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören. Tut Gutes an jedermann, und in Zeiten der Rechtsverwandlung darf die Kirche sich keinesfalls entziehen, dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Dem Rat in die Speichen fallen. Die Wendung, die Dietrich Bonhoeffer mit nur 29 Jahren kurz nach Hitlers Machtergreifung prägt, bringt seine Haltung zum NS-Regime auf den Punkt, sagt Florian Höhne. Der Theologe von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen ist Vorsitzender der Internationalen Dietrich-Bonhoeffer-Gesellschaft.
Der Begriff meint, Widerstand zu leisten gegen das, was passiert, wenn der Staat eine Gruppe rechtlos stellt. Also genau das, was die Nationalsozialisten ab 1933 getan haben mit den Jüdinnen und Juden.
Gegen die Nazis und für die Juden eintreten. Bonhoeffer sieht sich darin auch durch seinen Glauben bestärkt, wobei er von seinem Theologiestudium in Tübingen und Berlin bis zu seiner klaren Haltung Mitte der 1930er Jahre durchaus einer theologischen Entwicklung bedurfte, sagt Christiane Tietz, seit kurzem Kirchenpräsidentin der Evangelischen Landeskirche in Hessen. Zuvor hat sie Theologie an der Universität Zürich gelehrt. Forschungsschwerpunkt Dietrich Bonhoeffer.
Es war zunächst eine kirchliche Diskussion. Also das heißt eben, dass Menschen jüdischer Abstammung, die aber Christen waren, auch keine Ämter mehr in der Kirche ausüben dürfen. Bonhoeffer hat sich vehement dagegen gewehrt, dass man Menschen jüdischer Abstammung von kirchlichen Ämtern ausschließt. Und da war seine Meinung, nein, das dürfen wir nicht, weil alle in Jesus Christus Geschwister sind. Und das hat sich eben dann geweitet auf, ja, aber es sind doch alle Menschen Geschöpfe Gottes. Und deshalb müssen wir das in Bezug auf alle Menschen so denken. Das war eigentlich der Grundansatzpunkt, weshalb er dann überzeugt war, wir dürfen nicht bestimmte Gruppen diskriminieren. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit und Gleichheit.
In seiner Kirche führt die Haltung zum Arierparagraph zur Spaltung. Die größere Front bilden die sogenannten deutschen Christen auf Linie der Reichsführung, die den Paragraph übernehmen. Anders als die bekennende Kirche, der etwa ein Drittel der damaligen evangelischen Geistlichen angehört. Darunter auch Bonhoeffer, der als Pfarrer in Berlin auch Theologie an der Universität lehrt. 1936 verliert er die Lehrerlaubnis aber. Wegen seiner volkszersetzenden Tätigkeit, wie es heißt, erteilen ihm die Nazis 4 Jahre später Redeverbot. Um dem drohenden Militärdienst zu entgehen, verpflichtet sich Bonhoeffer dann für die gegnerische Seite, als V-Mann beim militärischen Abwehrdienst. Aber nur, um seine Position bei den Nazis zu nutzen, um seinem Schwager Hans von Donani und führende Militärs im politischen Widerstand zu unterstützen. Bonhoeffer gehört damit zum erweiterten Kreis der späteren Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944.
Und ihm war von Anfang an bewusst, dass er sich in seinen eindeutigen antinazistischen Positionierungen und auch als Widerständler an der Schwelle des Todes befindet. Das hat ihm keinen Schrecken verursacht.
Sagt Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. In das Konzentrationslager in der Oberpfalz kommt Bonhoeffer, weil die Nazis Belege finden, dass er zum Kreis der Attentäter vom 20. Juli 1944 gehört. Am 9. April 1945 wird Bonhoeffer im KZ Flossenbürg gehängt.
Und erst Anfang der 60er Jahre ist man so weit, dass sich weite Nachkriegskirchenkreise auch auf Bonhoeffer politisch und theologisch beziehen, aber auch als einen Entlastungszeugen für viele Theologen, die nicht nur keinen Widerstand geleistet haben, sondern auch mit dem Nationalsozialismus kooperiert und kollaboriert haben. Ich versuche das zuzuspitzen. Man hat den Bonhoeffer als evangelischen Heiligen und universell benutzbare Zitatfolie etabliert. Dabei hat man übersehen, dass eine rechte Bonhoeffer vereinnahmt.
In Deutschland wurden Bonhoeffers berühmte Verse »Von guten Mächten wunderbar geborgen« etwa auf Querdenker-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gesungen, also in denselben Kreisen, in denen Demonstrierende mit gelbem Stern und der Aufschrift »Ungeimpft« aufmarschierten. Und in Amerika haben evangelikale Christen mit Bonhoeffer zum Widerstand gegen die Regierung getrommelt, zumindest bis Donald Trump wieder ins Amt gekommen ist, erklärt der Erlanger Theologe Florian Höhne.
Im christlichen Nationalismus in den USA wird mit Bonhoeffer sozusagen argumentiert, Widerstand zu leisten gegen eine offene demokratische Gesellschaft, die sich um die Rechte von Minderheiten kümmert, die unter bestimmten Bedingungen Abtreibung erlaubt, die queeren Menschen gleiche Rechte gibt. Also das ist eine Gleichsetzung von Bonhoeffers Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit dem Widerstand gegen eine offene, demokratische, freiheitliche Gesellschaft. Und solch eine Gleichsetzung ist alles andere als sachgerecht. Und ich denke, gerade Bonhoeffer hätte sich auch gegen solch eine Vereinnahmung durch christliche Nationalisten gewehrt.
Welche Blüten das treibt, ist heute in Flossenbürg zu sehen. In der KZ-Gedenkstätte hängt seit 2019 eine Gedenktafel der US-Regierung unter Donald Trump. Zur Erinnerung an die mehr als 30.000 Menschen, die hier, wie es heißt, für ihre religiösen, politischen oder persönlichen Überzeugungen ermordet wurden. Überschrieben ist die Tafel mit Dietrich Bonhoeffer. Darunter ist sein eingraviertes Porträt.
Also das ist für uns natürlich auch eine Last, wenn man sich umguckt, wer benutzt den Bonhoeffer und wofür, wenn wir über die Vereinigten Staaten sprechen. Es ist gleichzeitig so, dass die US-Armee 1945 das Lager Flossenbürg befreit. Also es gibt eine historische Verbindung zwischen den USA und Flossenbürg, die quasi auf der Ebene der Befreiung liegt und die aber auch auf der Ebene liegt, dass ganz, ganz viele der Überlebenden nach 1945 in die USA gegangen sind. Und es sind natürlich auch Anliegen von der US-Regierung, das ist jetzt nicht irgendein Verband, der sagt, uns ist irgendwas wichtig.
Sagt Gedenkstättenmitarbeiter Johannes Bretting. Mit ihm setzt die evangelische Landeskirche in Bayern quasi einen Gegenpol zur rechten Bonhoeffer-Vereinnahmung. Denn Brettings Stelle wird mit kirchlichen Mitteln finanziert.
Das ist auch jetzt die zentrale Absicht, die wir hier mit unseren Bildungsprogrammen verfolgen. Also es ist ein Unterschied, ob ich quasi über Widerstand in einer Demokratie nachdenke oder ob ich über Widerstand in einer Diktatur nachdenke. Und ich denke, so muss man sich irgendwie dieser Frage annähern. Wem gehört Bonhoeffer und was bedeutet Widerstand zu leisten und Mensch zu sein?
Dietrich Bonhoeffer ist Mensch geblieben, in einer Zeit unmenschlichster Tyrannei gegen Jüdinnen und Juden. Der zum Christentum konvertierten Jüdin Charlotte Friedenthal hat er etwa bei der Ausreise verholfen und so vor den Nazis gerettet. Zum Gerechten unter den Völkern hat ihn die zuständige Kommission in Israel trotzdem nicht erhoben, weil dabei keine direkte Gefahr für sein Leben bestand, heißt es zur Begründung vor rund 20 Jahren. Sein Leben musste er trotzdem geben, als christlicher Widerständler und Freund der Juden.
Bayern 2. Shalom. Ja.
Das erste Buch Mose, unseren Sefer Bereshit, haben wir durchgelesen. Das zweite Buch Mose, unseren Sefer Schmott, haben wir auch durchgelesen. Also beginnen wir morgen mit dem dritten Buch Mose, mit unserem Sefer Vayikra. Sie wissen ja, morgen ist unser wöchentlicher Ruhetag, der Schabbat, und da lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge einen Abschnitt aus unserer Tora. Morgen also lesen wir den Anfang des dritten Buches Mose. Morgen lesen wir die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 24. Dieser Wochenabschnitt heißt so wie das ganze Buch, das er sozusagen eröffnet. Vayikra. Und er rief. Vayikra el Moshe. Und er rief den Moses.
Der Sefer Vayikra geht davon aus, dass das Opfern von Tieren oder landwirtschaftlichen Ereignissen Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrückt. Und nicht zuletzt auch Sühne und Buße für begangene Sünden. Wie wir alle wissen, seit etwa 2000 Jahren haben wir unseren Tempel in Jerusalem nicht mehr. Seitdem ruht auch unser Opferkult. Der Wochenabschnitt für diesen Schabbat weist uns an, wie die verschiedenen Opfergaben dargebracht werden sollen, ob von Einzelpersonen oder von der Gemeinschaft. Dabei treffen wir auf eine Auflistung von freiwilligen wie auch verpflichtenden Opfern. Und wir lesen, welches Tier für welche Art von Opfer gedacht ist. Auf den ersten Blick finden wir in dieser Parascha keine grundsätzliche Erklärung dazu, warum wir überhaupt opfern sollen. Die Vorstellung, dass Tiere geschlachtet und zum Teil verbrannt werden, erscheint bestenfalls beklemmend. Aber wir tun gut daran, uns mit dem Gedanken zu beschäftigen, der dahinter steckt. Was wird mit einem Tieropfer erreicht? Vereinfacht ausgedrückt, es wird versucht, über das Bekannte, über das Weltliche hinauszugehen, um sich mit dem Unbekannten, mit dem Göttlichen zu verbinden. So wie wir einem Mitmenschen, der uns geholfen hat, als Anerkennung und zum Dank ein Geschenk machen, wollen wir durch unser Opfer Gott etwas Greifbares übergeben. Im Hebräischen sagen wir zu einem Opfer Korban. Da steckt das Wort Karov drin, was so viel heißt wie nahe. Das Opfern ist also der Versuch, eine Annäherung. So wie sich bei einem Brandopfer der aufsteigende Rauch seiner Umgebung annähert und sich dort verbreitet. Unsere Opferrituale sind so ausgelegt, dass jeder Israelit sich Gott annähern kann. Die verpflichtenden Opfer gehen davon aus, dass es Zeiten gibt, in denen man sich mit Gott wieder verbinden muss. Eine Art Neustart sozusagen. Dagegen geben freiwillige Opfer dem Einzelnen die individuelle, persönliche Entscheidungsfreiheit, dieses Gefühl der Verbundenheit für sich selbst zu wecken oder zu vertiefen. Die verschiedenen Arten von Opfern zeugen von der Vielfalt der Möglichkeiten, mit Gott in Verbindung zu treten. Das sogenannte Brandopfer, auf Hebräisch Ola, wird auf dem Altar vollständig verbrannt. Es steht für den Wunsch, sich ganz und gar dem Göttlichen hinzugeben. Andere Opfergaben werden zum einen Teil verbrannt und zum anderen Teil von der opfernden Person verzehrt. Auch durch diese symbolische gemeinsame Mahlzeit will man dem Allmächtigen nahe kommen und sich mit ihm verbinden. Welche Lehren können wir also aus unserer Parascha ziehen? Zunächst betrachten wir die verschiedenen Opfergaben. Für manche Opferrituale werden Tiere benötigt, während für wieder andere Opferrituale Mehl, Getreide, Öl und Weihrauch herangezogen werden. Die Opfergaben der Israeliten bestehen zum einen aus Dingen, die sich noch in ihrem natürlichen Zustand befinden, und zum anderen aus Dingen, die vorher von Menschenhand bearbeitet wurden. Unsere Beziehung zu Gott kann also sowohl durch die natürliche Welt als auch durch die Arbeit unserer Hände vermittelt werden. Wir können Gott sowohl durch die Natur, also durch seine eigene Schöpfung erfahren, als auch durch unsere eigene menschliche Kreativität. Verständlicherweise verstehen wir heute das Beten als eine zivilisiertere und zeitgemäße Art, sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Auch wenn seit dem Verlust unseres Tempels unser biblischer Opferkult ruht, wir sind nach wie vor aufgerufen, darüber nachzudenken, was es für uns bedeutet, wenn wir uns um eine Verbindung mit dem Göttlichen bemühen und wie wir diese Verbindung kraftvoll und bedeutsam erfahren können.
Bayern 2 am Freitagnachmittag, da sagen wir Shalom. Zum ersten Mal in der Sommerzeit 2025 heißt, unsere Lichtzündzeiten, unsere Zmanim, haben einen großen Satz nach vorne gemacht. Und so haben wir jetzt spürbar mehr Zeit, um uns auf den Anbruch des Schabbat vorzubereiten. Statt zack, zack, jetzt langsam, langsam. Oder auf Hebräisch gesagt, statt tschak, tschak, jetzt leat, leat. Den Schabbat begrüßen wir aber auch heute, indem wir rechtzeitig, ich wiederhole rechtzeitig, vor Sonnenuntergang und damit vor Anbruch des Schabbat unsere beiden Schabbeskerzen anzünden und den Segensspruch dabei sprechen. Also, unsere beiden Schabbatkerzen müssen wir heute angezündet haben. In Pilsen sowie in Salzburg bis um 19.24 Uhr, in Straubing bis um 19.27 Uhr und in Regensburg sowie in Weiden bis um 19.29 Uhr. Heiter geht's weiter. München sowie Amberg 19.30 Uhr, Hof 19.31 Uhr, Bayreuth 19.32 Uhr, Nürnberg sowie Augsburg 19.33 Uhr, Fürth sowie Erlangen 19.34 Uhr, Bamberg 19.35 Uhr, Ulm 19.37 Uhr, Würzburg sowie Konstanz am Bodensee 19.39 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 19.44 Uhr. Wir hören uns wieder jederzeit in unserem Podcast im Netz auf bayern2.de oder am kommenden Freitag hier im Radio auf Bayern 2. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30. Das ist in unserem Kalender der 13. Nissan. Seu se. Du siehst Gawain, unser jüdischer Odizie. Das war unsere jüdische Sendung. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag, am 13. Nissan, einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Yid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chaim.